Ich darf heute das Wort an euch richten und ich freue mich darauf. Ich habe etwas vorbereitet, etwas Kleines, und zwar möchte ich heute über Jesus geht all in sprechen. Und wir werden uns zuerst anschauen, was es bedeutet, all in zu gehen in der Welt, was es bedeutet hat, all in zu gehen im Alten Testament, und dann schauen wir uns das all in von Jesus an und zum Schluss noch ein persönliches Beispiel von mir, wie ich all in gegangen bin. In der Welt ist das all in eigentlich ähnlich wie Pokerspielen. Da hat man die weißen Chips, so ein paar weiße, die sind so die unnötigen, so die, das Kleingeld, das, was man selten braucht. Die, die vorsichtig Poker spielen, die spielen dann mit den Roten. Und dann fängt es an, wirklich interessant zu werden, mit zum Beispiel blauen Chips, und auch die grünen sind sehr wertvoll. Und so richtig, wenn man Risiko gehen will, dann nimmt man die schwarzen. Von denen hat man immer nur wenige. Das sind so richtig die Wahnsinnsguten. Und ich türme die da, wenn ich Poker spiele. Ich spiele doch gerne Poker, nicht allzu lange. Es geht mir immer ein wenig zu lang, das Pokerspielen. Aber ich türme die da immer vor mir hin, dass es da nach einer gewissen Masse aussieht und auch so richtig cool ist. Und beim Pokerspielen ist es so, dass man spielt und spielt, das ist grundsätzlich nicht so interessant. Es gewinnt immer der, der die besten Karten hat. Und irgendeinmal, wenn es gegen das Ende kommt, wird einmal jemand all-in gehen. Das ist immer so der spannende Moment. Wenn ich all-in gehe, dann schiebe ich so mit aller Kraft, die ich habe, schiebe ich das Ganze in die Mitte und dann verstreue ich es noch ein wenig. Und dann habe ich einen großen Pott, einen großen Gewinn, den ich daraus ziehen kann. Vielleicht ist es aber so, dass ich weniger habe als mein Gegner, dann muss er nicht all-in gehen, er gibt einfach das Gleiche, wie ich gegeben habe. Und ich kann auch nur das gewinnen, was ich gegeben habe. Und wenn ich das in die Mitte geschoben habe, dann fängt das Planen an. Man hat seine Karten und dann hofft man. Dann plankt man. Reicht es oder reicht es nicht? Schaffe ich jetzt, dieses All-In zu mir zu holen, oder bin ich dann pleite? Ich setze alles auf meine einzige Karte, die ich habe, und dann irgendeinmal kommt dieser spannende Moment, wo ich die Karten hinlege und man sieht, ob ich gewonnen habe oder nicht. Ich habe das Gefühl, in der Welt läuft es einigermaßen gleich. Manchmal muss man all-in gehen, wenn man zum Beispiel eine Stelle kündigt, die einem nicht mehr gefällt, aber noch keine neue hat. Und dann bewirbt man sich mit aller Kraft, die man hat, und hofft, oh, es reicht. Und vielleicht ein Bewerber, Mitbewerber, hat vielleicht noch einen Job und vielleicht will er diesen anderen Job gar nicht so dringend. Und dennoch ist es ein Hoffen darauf, ein Planen darauf, ob es reicht, ob ich diese Stelle bekomme oder nicht. Reicht es am Schluss mit meinen Finanzen? Vielleicht muss ich viel riskieren in Aktien, damit ich etwas rausziehen kann, damit es mir reicht. Aber wenn ich da nicht gewinne, dann bin ich pleite. Ich habe das Gefühl, die Welt spielt immer Poker mit unserem Leben. Und in unserem Leben spielen wir viel Poker. Wir gehen nicht immer all-in, aber es hat immer wieder mit All-In zu tun. Und wenn wir All-In gehen, dann können wir auch wirklich etwas gewinnen. Wenn wir nicht All-In gehen, dann nicht unbedingt. Im Alten Testament sind auch viele Männer und Frauen All-In gegangen. Das ging ein wenig anders. Zum Beispiel bei Gideon. Gideon wird beschrieben im Richter 7. Und zwar hat Gideon in einer Zeit gelebt, da ist Israel unterdrückt geworden von den Midianitern. Und während dieser Zeit ging es den Israeliten sehr schlecht. Sie wurden immer wieder geplündert und hatten nichts zu essen. Und Gideon vereinte das Land und vereinte 22.000 Männer, die gegen die Midianiter kämpfen wollten. Die Midianiter, die waren so in einem Tal gelagert mit ihrer Armee. Und es heißt, ihre Armee war so groß, dass die Kamele an sich so viele waren wie Sand am Meer. Ich habe das Gefühl, das ist eine Metapher. Es stimmt sehr wahrscheinlich nicht, sonst wäre es wahnsinnig viele Kamele. Aber ich habe das Gefühl, es sind schon sehr viele Kamele und das Fußvolk war sicher noch viel größer. Also sie waren eine große Übermacht gegenüber den Israeliten gegenüber den 22.000 Männern. Und Gideon zog in den Krieg. Und auf dem Weg zum Krieg sagte Gott zu Gideon: Du hast zu viele Männer. Wenn ich mit dieser Armee in den Krieg ziehe, dann wird Israel nach dem Krieg, nach dem Sieg, nach vorne stehen und sagen: Ich habe ja gewonnen. Wir Israeliten haben gewonnen. Also schick alle, die Angst haben, nach Hause. Und dann sind viele nach Hause gegangen. Alle die Ängstlichen, da die Weißen sind nach Hause. Die Roten auch noch, die hatten auch noch Angst. Die hatten auch noch Zweifel gegen dieses große Heer. Und es gingen viele nach Hause, vielleicht ein paar von den Blauen sogar. Und nur noch die Mutigen, die blieben. Das waren 10.000 Mutige. 12.000 gingen nach Hause. Dann zog Gideon wieder weiter und Gott sprach wieder zu ihm und sagte: Du hast immer noch zu viele. 10.000 sind immer noch zu viel. Jetzt trink dir aus diesem Bach und alle, die auf die Knie gehen, um zu trinken, die schickst du nach Hause. Und alle, die das Wasser so aus dem Bach schöpfen und wie ein Hund auflecken, die behältst du. Und das ist ja ein wenig, das ist auch ein bisschen Poker, es sind einfach so viele, wie dann gegangen sind. Und dann blieben noch 300 Mann, vielleicht ein grüner Chip, nicht die stärksten, aber auch nicht immer noch die mutigen, 300 Mann. Weil wenn er nicht wieder Leute nach Hause geschickt hätte, dann hätten die starken und mutigen Israeliter gesagt: Ja, wir sind halt die starken, mutigen Israeliter, wir haben sie geschlagen. Ich bin halt schon ein guter Prediger, deswegen stehe ich da vorne. Wäre so ein Sinnbild zum heute. Also hat Gideon noch 300 Mann. 300 Mann, viel zu wenig, um irgendeinen Krieg zu gewinnen. Und er ging mit Fackeln und Krügen und einem Horn in den Krieg, stellte sich um das Lager der Midianiter, bliesen in die Posaunen, zerschlugen die Krüge und schrien laut: Wir kämpfen für Israel und Gideon. Und Gott verwirrte die Midianiter so fest, dass sie sich gegenseitig umgebracht haben und dann flohen. Und so hat Gideon den Krieg gewonnen gegen die Midianiter und hat Israel wieder befreit. Also er ist mit 300 Mann in den Krieg gezogen und Gott hat den Pott vermehrt. Gott hat ihm die Kraft gegeben, auch mit 300 Mann zu gewinnen. Es gibt eine Frau im Alten Testament, Rahab, das ist eine Prostituierte von einem anderen Volk, die wohnte in Jericho und als Joshua Jericho einnehmen wollte, sendete er zwei Spione in Jericho hinein. Und die Rahab versteckte diese Spione vor dem Volk, wo in Jericho gelebt hat. Sie hatte nicht viel, Rahab. Sie war eine Prostituierte und hatte auch nicht einen großen Glauben, sie hatte ein Haus. Und sie gab das Haus Gott, um das Versteck zu machen für diese zwei Spione. Und als Joshua über den Jordan kam und Jericho einnahm, vermehrte Gott diese kleine Gabe von Rahab so fest, um den Sieg für Israel zu gewinnen, aber auch für Rahab selbst. Rahab durfte überleben. Sie hatte ein Leben mit Gott, weil sie erkannt hat, dass das der wahre Gott ist. Und Rahab ist sogar in der Blutslinie von David und von Jesus eingeschrieben. Das ist eine sehr große Ehre für eine Frau, geschweige von für eine Frau, die nicht von Israel abstammt. Also wir sehen irgendwo einen Unterschied vom Alten Testament zur heutigen Welt. In der heutigen Welt, in dieser Welt müssen wir darauf planen, ob es reicht oder nicht. Wir müssen hoffen und wir müssen möglichst gute Karten haben, möglichst einen hohen Pott. Wir müssen gute Qualitäten haben, gut in der Schule sein und hoffentlich auch noch ein paar Gaben, schlau, aber vielleicht auch handwerklich wirklich begabt, damit wir etwas gewinnen können. Im Alten Testament hat Gott immer alles weggenommen, damit er es gewinnen kann für uns. Und er hat immer mit dem kleinsten Einsatz das Größte geholt. Immer wenn sie zu schwach waren, hat er es vermehrt. Mose hat auch nicht viel Kraft in seinen Armen, als er den Stab hochhalten musste im Krieg, damit sie gewinnen. Gott sendete ihm Freunde, die ihm geholfen haben, diesen Stab hochzuhalten. Freunde können auch helfen, einen Pott zu vergrößern. Und Gott hat dann den Sieg gebracht und hat die Fülle geschenkt. Jesus hatte sehr viele Qualitäten. Er hatte viele Jeeps vor sich. Ich will das nicht sinnbildlich hier aufbauen. Ich habe das Gefühl, da vertue ich mich. Er hatte wirklich sehr viel. Und dennoch war er ein Mensch. Er hat viel durch Gott, Gott hat viel durch Jesus vollbracht. Viele Wunder, weil Jesus immer wieder sein ganzes Können und sein ganzes Sein hingegeben hat, damit es Gott gebrauchen kann. Und Gott hat es immer gebraucht und vermehrt. Und Jesus ist ganz sicher am Kreuz auf Golgatha all in gegangen. Er trug die ganze Schuld von uns allen, damit wir leben können. Was für ein schöner Teil. Und vor allem er ist das Risiko eingegangen, von Gott getrennt zu sein. Er hat dort das größte All-In vollbracht, aber auch vordran, bevor er ans Kreuz ging, hat er körperliche Schwäche. Er konnte das Kreuz fast nicht mehr tragen. Und dann kam ein Freund und half ihm, um das Kreuz zu tragen. Im Garten Gethsemane hat Jesus gebetet, wenn es irgendwie möglich ist, und er wusste, dass es nicht anders möglich ist, aber wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch von mir. Ich will nicht ans Kreuz gehen. Ich tue es, wenn es dein Wille ist, aber ich will eigentlich nicht. Gott hatte nicht mehr die volle Kraft, die er vielleicht von Anfang an hatte oder die er teilweise zeigte. Er gab einfach alles, was er noch hat, und gab es Gott hin. Und Gott tat es dann durch ihn. Jesus sagte mal im Johannes 5, Vers 19, ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus sagte ganz klar, von mir aus kann ich gar nichts. Ich kann nicht mehr als meine Gaben in die Mitte zu werfen und Gott machen lassen. In einer anderen Geschichte saß Jesus im Tempel und schaute zu, wie Leute spendeten. Da kamen die Reichen und die spendeten viel. Und sie zeigten es auch. Sie liefen mit ihrem Geldbündel, viele Schwarze, super, liefen sie durch und legten es in die Spende. Ja, viel gespendet. Dann kam der Zweite und sah, dieser hat 3 Schwarze, ich gebe gerade 4 und 2 Grüne, ja, und hat noch mehr gespendet. Und dann kam eine arme Frau, die spendete ein ganz unbedeutender Betrag. So ein kleiner Weißer, der eigentlich nichts wert ist, den man dann am Ende des Pokers immer rausnimmt, weil es mühsam ist, mit ihm zu spielen, und legte das in den Pott. Und Jesus sagte, diese Frau hat am meisten gegeben. Denn sie hat alles aufgegeben, sie hat alles gegeben, was sie hat. Sie hat nicht nur einen Teil gegeben vom großen Reichtum, sie hat alles gegeben, was sie hat. Auch wenn es nur ein kleines Stück ist, was sie hatte, hat sie es gegeben. Am Donnerstag war ich beim Arbeiten. Ich hatte viel Kraft am Morgen. Ich hatte viele Chips. Ich wusste, ich muss ein wenig Gas geben. Ich habe da einen Auftrag, der erledigt werden sollte, und wäre froh, wenn ich fertig wäre. Dann arbeitete ich und arbeitete. Und irgendeinmal nach 10 Stunden war ich nicht ganz fertig, aber ich finde, ja, jetzt kann ich mal nach Hause gehen. War noch im Büro, und während dem Arbeiten durch den Tag hat es mir da ein wenig Chips genommen. Irgendeinmal habe ich alles Mögliche verbraucht. Ich musste noch mit dem Lehrling sprechen. Der war nicht so schnell, wie ich hoffte. Und irgendwo nahm es mir an Energie, bis ich am Abend zu meinem Auto ging. Und ich hatte nicht mehr viel Energie. Ich war sehr erschöpft und wollte eigentlich nach Hause fahren und schlafen gehen. Es gibt Momente in meinem Leben, da höre ich nicht so gerne Worship. Es ist mir zu ruhig, nicht so peppig, und ich wusste, an diesem Donnerstagabend werde ich noch eine Predigt schreiben für den Sonntag, diese hier. Aber ich wollte eigentlich nicht unbedingt, weil ich war müde und ich wollte einfach schlafen gehen. Und ich wollte auch nicht Worship hören, weil ich saß im Auto und fragte mich so und dachte, ja, Worship wäre jetzt noch gut, für so die Predigt zu schreiben wäre es gut, wenn ich ein wenig einstimme, und wenn ich das schon im Auto tue, ist das dann speditiver, dann kann ich früher ins Bett. Aber ich wollte nicht, ich wollte lieber ein wenig Rock hören, etwas, was mich ein wenig aufbaut oder irgendwo etwas ein wenig Power gibt, damit ich Kraft habe, dann die Predigt zu schreiben und zu Hause noch zu tun und machen. Und dann kam mir eine Strophe in den Sinn. Von Eden Worship Hingabe ist das Lied, und das kam mir noch in den Sinn. Ich habe das am Morgen zum Hinfahrt, in der Hinfahrt gehört. Und dann dachte ich, ich sollte dieses Lied hören. Ich hatte nicht mehr viel Kraft. Ich hatte noch 3 Chips und die reichten gerade, um dieses Lied in die Boxen zu spielen. Und dann fuhr ich los. Das Lied spielte, ich fuhr. Ich wollte nicht mitsingen, das reichte nicht mehr, um mitzusingen. Ich fuhr einfach. Dann kam das Lied so zu dem Höhepunkt und ich fuhr immer noch. Und irgendeinmal dachte ich, eigentlich könnte ich ja mitsingen, anstatt mit so einem Mürru da zu sitzen. Und dann dachte ich, na, ich will aber nicht mitsingen, ich mag nicht. Dann dachte ich, aber es wäre gut. Dann sang ich mit. Wo ich gebe mir die nimm aus von mir, aus lebendiges Opfer. Stand ich vor dir. Und dann plötzlich fing ich an, Worship zu betreiben. Konnte die Hand hochhalten. Im Auto. Herrlich. Die Augen konnte ich leider nicht schließen. Gott gab mir die Kraft, ihn anzubeten. Und ich merkte, wie schön es ist, Gott anzubeten. Es war so wunderbar. Ich durfte sogar in Sprachen beten. Das kann ich noch nicht so wahnsinnig gut, aber es war schön. Er gab mir Kraft, sehr, sehr viele Kraft. Und vermehrte meine Kraft. Wahnsinnig. Dann kam das nächste Lied. Forgiveness von Crowder. Und da heißt es im Refrain, herrlich, da heißt es, ich gehe zu Boden auf meine Knie mit dem Hammer in der Hand und Gott und Jesus steht vor mir mit den Händen weit offen. Und ich fühlte mich genau so. Ich habe gearbeitet, ich habe alles investiert, ich mag nicht mehr, ging auf die Knie, weil ich so gekämpft habe, diese Mauer einzuschlagen. Und Gott steht da mit offenen Armen, ein leichtes Schmunzeln im Gesicht und trägt dich und gibt dir neue Kraft. Er gibt dir so richtig viel Kraft, so richtig die Schwarzen zog er nach vorne. Ja, und dann war ich zu Hause, angekommen, voller Freude, voller Kampfgeist und voller Kraft. Als ich da zu Hause war, hat meine Frau hat mir noch geschrieben, sie arbeitet ein wenig länger und ich soll nur essen und mein Programm machen. Dann dachte ich, ja, nein, eigentlich wäre es schön, wenn wir beide so viel gearbeitet haben, wenn wir zusammen das Abendessen essen. Also habe ich alles vorbereitet, habe noch gewartet mit Kochen. Und meine Frau ist wirklich wahnsinnig gut. Sie putzt alles, das ganze Haus, immer wieder. Gestern war das erste Mal, als ich das Bad wirklich geputzt habe, seit wir geheiratet sind. Was für eine Frau. Wunderbar. Wenn sie etwas nicht gerne putzt, dann ist es die Dusche. Nach dem Duschen putzt sie nicht gerne. Und das wusste ich, also dachte ich, ja, dann gehe ich noch nicht duschen und ich dusche dann nach ihr. Dann kann ich die Dusche putzen. Also Gott hat mir die Kraft gegeben, unsere Ehe zu pflegen. Wunderschön. Und dann, da ich nicht gegessen habe und auch nicht geduscht habe, konnte ich die Predigt schreiben. Und er gab mir schon ein Zeugnis, was ich zum Ende meiner Predigt erzählen kann. Er konnte das Zeugnis nur machen, indem dass er mir einen harten Tag gab. Indem dass er mir alle Kraft zuerst nahm, damit er groß wurde. So wie bei Gideon hat er mir alle Chips weggenommen, dass er sie auffüllen konnte. Er gibt neue Kraft und er macht die Schwachen stark. Und wir müssen uns nicht fürchten, denn er ist bei uns und gibt uns neue Kraft. Ist das nicht wunderschön, was Gott eigentlich tut? Und es ist nicht wie in der Welt, wo wir geben und dann hoffen müssen. Und wir müssen möglichst alles geben, was wir haben. Und es kann auch zu wenig sein, was wir geben. Wir haben gar nicht so viel, wie die Welt benötigt, um dass wir etwas bekommen. Bei Jesus ist es ganz anders. Gib, was du hast, und er vermehrt es. Und ich hoffe, dass du nächste Woche das gibst, was du hast. Und ich weiß, der rechts neben dir, der hat mehr als du. Aber bei mir ist es immer so, der rechts neben mir, der ist besser. Aber das spielt keine Rolle. Gott spielt es keine Rolle, wie viel du gibst. Gib einfach das, was du noch hast. Und bei mir war es wirklich nicht mehr viel. Ich konnte genau noch dieses Lied abspielen, das war das Einzige. Und wenn er mir das nicht auf das Herz gelegt hätte, hätte ich sehr wahrscheinlich auch die Kraft für das nicht gehabt. Also ich habe eigentlich nichts mehr gegeben und er hat es vermehrt. Und ich bitte Gott, dass wir in der nächsten Woche das tun können. Ich danke dir, Vater, dass du da bist mit deiner Gegenwart. Ich danke dir, dass du uns immer so begleitest, so persönlich begleitest. Du bist so gross, du hast die Welt geschaffen und du bist so viel besser als alles andere auf dieser Welt und du kannst so viel tun. Und gleich hast du mit uns eine lebendige Beziehung und probierst uns zu fördern und uns, unsere Gaben, die wir haben, zu vermehren. Und ich bitte dich, dass wir die Gaben, die wir von dir haben, bekommen, nicht nur die Finanzen, sondern die Gaben, die wir haben, dass wir die dir heranlegen dürfen. Und manchmal ist es mehr, manchmal haben wir mehr Kraft und manchmal weniger. Und wir wollen es dir heranlegen. Und ich bitte dich, dass du es brauchst und dass du es vermehrst. Ich danke dir, dass du es vermehrst. Ich danke dir, dass du in den Schwachen stark bist. Wenn wir an Boden fallen, wo wir nicht mehr mögen, bist du der, der uns trägt und der, der es macht. Und ich danke dir für die Gnade, die wir immer wieder erleben dürfen. Amen. Offer für dich. Ich lege aus auf den Alltag.